Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Michael Lohmeier.
Ich bin Christine Meierhofer.
Und mein Name ist Anja Drechsler.
Wer hat uns denn diese Woche ein Mitbringsel mitgebracht?
Ja, das war ich. Ich habe wieder die Ehre. Ihr seht es ja schon. Vielleicht wollt ihr unseren Hörern und HörerInnen kurz beschreiben, was ich mitgebracht habe.
Du hast ein ganz besonderes Kleidungsstück an, einen Sonnenhut, obwohl es hier herinnen keine Sonne scheint.
Ja, das ist zu Demonstrationszwecken jetzt natürlich. Genau, die Frage, die ich euch jetzt stelle, wie hoch ist der UV-Schutz von so einem Hut?
Ich würde glauben 100%.
Also wir reden von Lichtschutzfaktor. Also so, wir bewegen uns in der Range von 1 bis 80 oder so.
Puh, ja, ich würde sagen relativ hoch. Die Flächen, die der Hut direkt bedeckt.
Ja gut, also meine Füße schützen nicht.
Aber dann sagen wir 65% im direkt abgedeckten Bereich und dort, wo der Hut einen Schatten wirft, wird es weniger sein natürlich, 35%.
So im Detail kann ich es dir gar nicht sagen, aber der besteht aus Leinen und Baumwolle, also das Futter ist aus Baumwolle. Und Leinen hat an sich, wenn es also halbwegs dicht gewebt ist und nicht irgendwie so völlig luftig, ungefähr einen Lichtschutzfaktor, oder bei Kleidung heißt das UPF, Ultraviolet Protection Factor, von 20.
Oh wow, so wenig.
So wenig tatsächlich. Kleidung schützt uns weniger vor der Sonne, als man vielleicht vermuten möchte. So ein normales weißes Baumwoll-T-Shirt hat einen Lichtschutzfaktor von 5. Also da kommt man nicht sonderlich weit.
Also auch unterm Gewand immer einschmieren ist die Konsequenz, oder?
Entweder das oder wenn der Hut jetzt tatsächlich also es gibt ja auch UV-Schutzkleidung, richtige, die eben so präpariert ist oder auch andere Materialien verwendet, Polyester zum Beispiel, neigt natürlich dann eher dazu, dass es nicht so atmungsaktiv ist und man drunter schwitzt, aber es hat einen viel höheren UV-Schutz. Also ein UV-Schutz-Sonnenhut, ein richtiger, nicht so ein luftiges Teil, wie ich ihn jetzt trage, hätte einen Schutz von 40 bis 80. Also dunkel, dicht gewebt und synthetische Materialien sind da die deutlich bessere Wahl. Ich würde jetzt auch nicht mich für die Polyester-Variante entscheiden, weil ja, luftig, leicht und hell ist mein Go-To in der Hitze und im Sommer.
Ja, die Anziehtipps haben es vielleicht schon ein bisschen verraten. Wir wollen heute über die Hitze sprechen, denn die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise und ein Faktor, der da wesentlich dazu beiträgt, ist die Hitze, die wir jedes Jahr immer mehr spüren. Ja, Milo, Anja, wie geht's denn euch mit der Hitze?
Also ich bin kein sehr großer Fan. Ich mag es wirklich nicht. Ab 25 Grad wird es schon für mich echt unangenehm, muss ich sagen. Also ich bin ein Freund gemäßigter Temperaturen.
Da ticke ich ein bisschen anders. Ich liebe die Hitze und finde es einfach super, wenn so richtig die Hitze drückt. Was man aber sagen muss, ist, dass es schon deutlich stärker geworden ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und dass es dann und wann schon Zeiten gibt, wo sogar mir die Hitze zu viel wird. Dann ab unter die Dusche, ab ins, in den nächsten, ja, in den nächsten Teich oder
See. Ich finde die Hitze auch nicht so schlimm, wenn man sich halt entsprechend richten kann, wenn man den Tag am Badesee verliegen kann. Im Schatten ist eigentlich ganz angenehm, wenn man aber arbeiten gehen muss und so dann in der Stadt herumtigern, irgendwelche Erledigungen machen, finde ich es ziemlich anstrengend, ehrlich gesagt.
Was ich so erschreckend finde, ist, dass ich bin jetzt noch nicht so alt, aber alt genug, um beobachtet zu haben, dass eben diese ganzen Hitzetage und Tropennächte etc. viel mehr geworden sind. Also in meiner Kindheit kann ich mich erinnern, war es irgendwie so, yes, es hat 27 Grad, das ist der perfekte Badetag. Und jetzt denke ich mir so, bei 27 Grad, ein bisschen kühl eigentlich zum Schwimmen gehen, oder?
Ja, voll.
Also die Wahrnehmung hat sich total verändert, auch was das betrifft.
Die Zustände haben sich auch geändert. Es ist einfach heißer, es gibt mehr Hitzetage, es gibt höhere Temperaturen.
Und gerade der Punkt Hitze ist auch bei uns in Österreich sehr spürbar. Also es gibt nachweislich mehr Hitzetage als in früheren Jahrzehnten. Also das sind Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Es gibt mehr sogenannte Tropennächte, in denen es nicht kühler als 20 Grad wird. Und die Hitzewellen, also die Aneinanderreihung von solchen Tagen, die werden häufiger und länger. Das hat Auswirkungen. Zum Beispiel zeigt eine aktuelle Umfrage, dass ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher während Hitzewellen unter körperlichen Beschwerden leiden. Und knapp ein Viertel der Befragten hat angegeben, dass sie sich auch psychisch beeinträchtigt fühlen. Was da im menschlichen Körper passiert, wenn er eben einer solchen Hitze ausgesetzt ist, das habe ich beim Arzt und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter nachgefragt.
Der Organismus muss viel mehr arbeiten, um eben die zugeführte Hitze letztlich auch abzuführen. Da geht es darum, dass die Körperkerntemperatur einen bestimmten Range hat, beziehungsweise so im Mittel bei ca. 37 Grad Celsius liegt. Wenn jetzt eben entsprechende Erhöhungen registriert werden, also der menschliche Körper nimmt ja die Wärme eigentlich ständig auf, dann gibt es im Gehirn eine Region, das ist der Hypothalamus, der bemerkt diesen Anstieg der Hitze und leitet dann quasi auch Gegenmaßnahmen ein. Und diese Gegenmaßnahmen sind erst einmal vor allem Fragen der Durchblutung, und zwar der Durchblutung der peripheren Gefäße. Das bedeutet vor allem jetzt, was die Extremitäten anlangt, unsere Arme, unsere Finger, unsere Hände. Da werden die Gefäße deutlich weitergestellt, um etwas anzutreiben, nämlich den Kühlmechanismus. Es kommt eben zu diesem Schwitzen, und über die Verdunstungskälte geben wir erstmal Temperatur ab, indem wir uns kühlen. Das ist im Grunde genommen einer der wichtigsten Mechanismus. Und dieser Mechanismus kostet uns etwas, nämlich einerseits Anstrengung, weil wenn mehr Blut durch den Organismus gepumpt wird, dann muss das Herz mehr arbeiten. Und also das eine ist das Herz-Kreislauf-System, das mehr arbeitet, und das zweite ist dadurch, dass jetzt auch deutlich mehr Flüssigkeit zurückgehalten werden muss, nämlich über die Harnwege, ist das auch eine Leistung unserer Niere, die das Wasser zurückhält, damit wir nicht zu viel verlieren.
Also so eine Überwärmung des Körpers, eben vielleicht auch noch gepaart mit Sonneneinstrahlung, kann ganz schön negative Folgen haben, nämlich einen Hitzekollaps oder im schlimmsten Fall sogar einen Hitzeschlag. Da habe ich auch bei Hans-Peter Hutter nachgefragt, was das genau ist und wie man da reagieren soll.
Das kommt relativ häufig vor, dass Personen bei Hitze kollabieren. Das bedeutet Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, und dann gibt es eben so eine Art, ähnlich wie Ohnmachtsanfälle, wo man dann schlichtlich umkippt. Diese Patientinnen und Patienten sind relativ einfach zu erkennen. Die haben eine blasse, kaltschweißige Haut. Es ist kein medizinischer Notfall, das ist wichtig, sondern klarerweise in Schatten bringen, Beine hochlagern, das ist quasi wie ein Schockzustand, den man leicht überwinden kann. Die zweite akute Beeinträchtigung, die aus meiner Sicht oder die medizinisch deutlich problematischer ist, ist der sogenannte Hitzschlag. Da kommt es zu einem sehr raschen Anstieg der Körperkerntemperatur. Jetzt einmal als Paradebeispiel Personen, die trotz Hitze noch Sport betreiben. Zu teilweise lebensbedrohlichen 40 Grad plus der Körperkerntemperatur, und dann ist die Absonderung von Schweiß praktisch nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass diese Person völlig anders ausschauen als jene, die einen Hitzekollaps haben. Die haben eine rote, trockene und heiße Haut. Die anderen haben eigentlich eine kühle Haut, sie ist blass und sie ist eher feucht.
Hans-Peter Hutter hat mir gegenüber auch betont, dass es einfach wirklich wichtig ist, schon weit bevor es eben zu diesem äußersten Fall kommt, sich einfach ein bisschen zurückzunehmen und gut auf sich selbst und auch auf andere aufzupassen.
Ganz besonders betroffen von der Hitze und auch davon, dass sie es selbst nicht mehr so wahrnehmen können, sind ja ältere Menschen. Also so ab 70, 75 ungefähr. Also ältere Menschen schwitzen einfach weniger und sie trinken halt auch weniger, weil sie gar nicht mehr so ein Durstgefühl haben. und oft leiden die halt auch an chronischen Erkrankungen und nehmen Medikamente, die die Temperaturregulierung einfach erschweren. Eben auch die Körperwahrnehmung ist einfach nicht mehr die gleiche. Da wird es halt dann natürlich schon sehr gefährlich, wenn die der Hitze ausgesetzt sind. Und es gibt mehrere Studien, die eben zeigen, dass das Sterberisiko da bei älteren Menschen auch stark steigt. In der Schweiz gab es eine Studie, die hat herausgefunden, dass bei Frauen über 75 bei 33 Grad das Sterberisiko 27% höher ist als bei 22 Grad. Bei älteren Frauen wird es dann noch sukzessive mehr. Und das verrät auch schon, also Frauen sind noch mal stärker betroffen als Männer. Also älteren Männern geht es natürlich auch mit der Hitze entsprechend. Aber bei Frauen funktioniert auch die Wärmeregulierung ein bisschen anders. Also die Wärme wird im Körper einfach anders verteilt. Und sie schwitzen auch tendenziell weniger als Männer und verlieren eben dadurch, dass die Wärme anders verteilt wird, auch weniger Wärme. Ältere Frauen haben aber auch, also neben den physiologischen Gründen, wieso sie stärker betroffen sind, gibt es auch einfach soziale Gründe. Also sie sind oft verwitwet bzw. leben einfach alleine. Das heißt, sie haben dann niemanden, der sie daran erinnert, bitte schau auf dich, pass auf, dass du genug trinkst, dass du nicht so viel gattelst in der Sonne oder so, wenn es draußen 34 Grad hat. Und dazu kommt, dass sie halt oft auch ein kleineres Einkommen haben. Und dann mehr Zeit im Freien verbringen, vielleicht nicht so einen guten Rückzugsort haben. Also sie können sich dann auch wahrscheinlich keine Klimaanlage leisten und solche Dinge.
Was bei der ganzen Sache und wie du jetzt gesagt hast, Anja, was ganz wesentlich ist, dass das die Gesundheitsgefährdung durch die Hitze auch ein großes soziales Problem ist. Je ärmer, desto eher ist man diesem Risiko ausgesetzt. Und was gerade bei älteren Menschen natürlich auch dazu kommt, sind die weitaus höhere Wahrscheinlichkeit von Vorerkrankungen, die es gegeben hat, und anderen Erkrankungen, die den Organismus schwächen. Und dann kommt die Hitze noch als Add-on quasi drauf, was den Leuten dann zusätzlich zu schaffen macht. Und eine Risikogruppe, die vielleicht nicht so stark im Bewusstsein ist, wenn man über dieses Thema redet, das sind die ganz, ganz kleinen Menschen, die Babys. Die können nämlich zum Beispiel gar nicht schwitzen. Also da muss man wirklich sehr darauf Acht geben, dass sie im Gleichgewicht bleiben.
Noch ein Schritt davor. Schwangere Frauen sind auch von der Hitze stärker gefährdet. Also sie tragen eigentlich so eine kleine Heizung mit sich herum. Also der Körper muss halt deutlich härter arbeiten, um sich selbst und auch das Baby zu kühlen, wenn es draußen heiß ist. Und da gibt es jetzt auch ein paar neue Studien, die eben belegen, dass das Risiko von Frühgeburten und Totgeburten sehr stark ansteigen kann in der Hitze. Ganz besonders schlimm ist das eben auch in ärmeren Regionen und ärmeren Vierteln, wo die Frauen keinen Mutterschutz haben, arbeiten gehen müssen trotz Schwangerschaft und dann vielleicht sogar auch auf Feldern arbeiten müssen in der prallen Sonne ungeschützt. Also da gab es eine Studie in Indien, wo sie festgestellt haben, dass sich da das Risiko von Fehl- und Totgeburten einfach verdoppelt.
Und weil wir gerade bei den Zahlen und bei den Studien sind, es gibt ja die unterschiedlichsten Zahlen, die herumgeistern, wenn man über die Gesundheitsgefahren durch Hitze spricht. Und diese unterschiedlichen Zahlen entstehen natürlich durch die unterschiedlichen Annahmen, die es gibt. Es hat im Vorjahr eine europaweite Untersuchung gegeben, wo die Daten aus 35 Ländern irgendwie angeschaut worden sind, wo man draufgekommen ist, also dass in Europa mehr als 70.000 Menschen sterben durch Auswirkungen der Hitze, durch direkte und indirekte Auswirkungen der Hitze. In Deutschland waren es mehr als 8.100, fast 8.200. Und am stärksten betroffen waren, das wird jede und jeder sagen, no, eh klar, Spanien, Italien, Griechenland, also die südlichsten Länder des Kontinents. Und eine andere Studie ist dann gekommen auf 540 Todesopfer in Deutschland statt der fast 8.200. Und die Erklärung ist einfach, in dieser europaweiten Studie wurde angenommen, die Referenztemperatur 17 bis 18 Grad im Durchschnitt, also wo die extrem hohen Temperaturen natürlich dann auch ins Gewicht fallen und stärker ins Gewicht fallen. Und die andere Studie, die vom Robert-Koch-Institut gemacht worden ist, die hat begonnen bei 20 Grad, einer Durchschnittstemperatur von 20 Grad Celsius. deswegen ist man da auf weniger Opfer gekommen. Für die Menschen, die darunter leiden und für die Menschen, die daran gestorben sind, ist das natürlich diese Statistik. Und diese statistische Betrachtung kein Trost und auch keine Linderung ihrer Beschwerden. Aber es gibt dann auch immer wieder in der Diskussion die Debatte und den Vergleich mit Unterkühlungs- bzw. Erfrierungstoden. Und da gibt's, was wirkliche Erfrierungstote betrifft, in Normaljahren in Mitteleuropa sehr wenige und überschaubare Fälle. Unterkühlung ist dann wieder die Diskussion, okay, ab wann beginnt Unterkühlung und wie stark ist es eigentlich auch nach statistisch wirklich seriös nachvollziehbar? Und das ist auch, da gibt's eine direkte Parallele zu den Hitzefolgen. Wenn jemand einen Herzinfarkt hat und daran stirbt, was ist die Ursache? Ist die Ursache das Rauchen? Ist die Ursache die Hitze? Und das sind dann immer Dinge, die miteinander konkurrieren. Und die Hitze selber findet relativ selten Zugang, sage ich, zu einem Totenschein.
Ja, die meisten Leute, die eben im Zusammenhang mit Hitze sterben, die haben jetzt eben nicht so einen Hitzeschlag, wie wir das vorhin erwähnt haben, sondern sie sterben eben nicht so akut, sondern während halt einer längeren Hitzewelle zum Beispiel, meist an einer Krankheit, die halt eben dann durch diese lange anhaltende Hitze noch forciert wurde. Und deswegen ist das eben so, dass man diese Hitzetote nur statistisch berechnen und ermitteln kann. Und dann nimmt man halt je nach Studie auch verschiedene Annahmen her. Und so ergeben sich auch dann unterschiedliche Zahlen. Also man rechnet da einfach mit verschiedenen Modellen, in welchen Ländern, in welchen Zeiträumen, welche Temperaturen nimmt man als Referenzen etc. Und ich habe deswegen auch bei Hans-Peter Hutter nachgefragt, wie das jetzt wirklich ist mit den Hitzetoten.
Wenn jemand in der Wohnung tot aufgefunden wird und man in einer Hitzewelle ist, dann ist das vielleicht ein akutes Nierenversagen. Es kann ein Schockzustand gewesen sein, hypovolemisch, weil ihm die Flüssigkeit fehlt, etc. Das bedeutet, dass es letztlich Hitzetod nicht jetzt eine direkte Diagnose ist, sondern eine epidemiologisch nachgewiesene Kennzahl. Bei den Todesfällen ist es so, dass man eben schaut, wie war dieses Jahr mit den entsprechenden Spitzen an Temperatur mit dieser Hitzeperiode und vergleicht es mit einem Vergleichszeitraum, wo praktisch so etwas nicht stattgefunden hat. Und man sieht dann eben dieses Delta und diese Übersterblichkeit.
Wirklich vor Augen führt einem das vielleicht auch eine andere Zahl bzw. Statistik, und zwar, dass mittlerweile mehr Menschen an der Hitze sterben als im Verkehr. Das finde ich wirklich eigentlich erschreckend.
Ja, wenn man auch bedenkt, wie wichtig eigentlich Verkehrssicherheit so im Alltag vermittelt wird, irgendwie von Kinderschuhen an lernt man halt immer anschnallen.
Nach links schauen, genau, rechts schauen, genau. Nochmal nach links schauen, bevor du über die Straße gehst.
Genau, und bei der Hitze irgendwie, das wird dann doch eher noch lockerer genommen.
Ja, voll.
Die Hitze, die drängt sich natürlich auf, weil es ja gerade Sommer ist und wir alle sie spüren, aber sie ist nicht der einzige Faktor, wo der Klimawandel unsere Gesundheit beeinträchtigt, oder Milo?
Genau, ja. Also wenn man sich den Globus jetzt vorstellt und eine Reise von Norden nach Süden macht, wir haben ja jetzt nur unsere nähere Umgebung betrachtet. Wenn man also vom Nordpol losmarschiert und sich das anschaut, was der Klimawandel da macht, dann ist es ja nicht nur, dass das Eis vor sich hinschmilzt, sondern es taut auch der Permafrost auf. Und mit dem Auftauen des Permafrostbodens werden auch wieder Pathogene zum Leben erweckt. Das ist auch eine Realität, die Opfer fordert. Da hat es 2014 in Nordsibirien, die ersten Erreger sind da wach geworden vom Milzbrand. Die haben dann innerhalb von 2 Jahren tausende Rentiere getötet. Die haben sich infiziert und sind gestorben. Und es sind auch Menschen erkrankt. Gestorben glücklicherweise nicht, aber ihre Gesundheit war beeinträchtigt. Und da werden einfach Geister aus der Vergangenheit wieder geweckt. Ja, und wenn man dann von dieser ganz nördlichen und immer noch sehr kalten Region ein bisschen weiter südlicher gehen, nach Skandinavien, in den Süden Skandinaviens, da denken sich ja viele, dort ist es noch angenehm kühl, dort kann man im Sommer auch schön baden gehen, da gibt es tausende Seen. Das ist alles richtig, aber bei diesen Tausenden oder über diesen Tausenden Seen schwirren auch sehr viele Insekten. Also das ist immer schon so ein Insekten-Hotspot quasi. Und die kriegen jetzt natürlich ordentlich Rückenwind und breiten ihren Lebensraum aus, etc. etc. Und dann sind wir schon in unserer Region, wo wir uns ja stark unterhalten haben über die Hitze als Folge. Aber es gibt natürlich auch bei uns bereits Insekten, die Krankheiten übertragen, die wir bisher eigentlich nur von Urlauben in sehr heißen Regionen kennen. Dadurch werden die Menschen einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt.
Und noch weiter runter? Jetzt müssen wir die Kugel fertig machen.
Jetzt müssen wir die Kugel fertig machen. Ja, wir brauchen eigentlich nur die Halbkugel fertig machen. Und wenn man dann natürlich nach Afrika in die Sahelzone insbesondere geht oder die vergleichbaren Gebiete in Asien, da wird's und gibt's teilweise heute schon, aber in Zukunft ganz verstärkt einfach Regionen geben, wo Menschen nicht mehr leben können, weil es einfach so heiß ist. Das hat der Hans-Peter Hutter ja früher kurz beschrieben, dass der Körper das einfach nicht aushält. Dazu kommt dann noch, also dass die Landwirtschaft darunter sehr stark leidet, die Leute dann genötigt sind, ihre Heimat zu verlassen.
Jetzt haben wir lauter Auswirkungen von veränderten Umweltbedingungen auf unsere Gesundheit besprochen. Jetzt ist klar, dass eigentlich auch unser Gesundheitssystem von diesen Veränderungen betroffen ist. Und das sagt eben zum Beispiel auch die International Association of Public Health Institutes. Jetzt stellt sich die Frage, was passiert da eigentlich in Österreich? Sind wir da entsprechend vorbereitet? Passen sich Ärztinnen, pflegende Institutionen gut an und werden da vorbereitende Maßnahmen getroffen?
Also das Problem ist definitiv bekannt. Nur wir haben im Gesundheitswesen halt auch andere Probleme. Und da bin ich jetzt nicht der Spezialist dafür. Aber so, wie ich das mitbekomme, ist so, dass es einen Personalmangel gibt. Das ist unser Problem. Das heißt, wir brauchen eigentlich immer mehr. Achtung, ich möchte schon sagen, demografisch wird unsere Gesellschaft immer älter. Das heißt, es ist automatisch, dass wir schon allein aufgrund dieser Tatsache mehr zu tun haben in den Spitälern. Und jetzt kommt eben noch diese Klimakrise dazu. Also das sind zwei ungünstige Faktoren, die sich miteinander koppeln. Das ist nicht von heute auf morgen zu machen.
Also in Wien gibt es einen Hitzeaktionsplan, der richtet sich zwar nicht ausschließlich jetzt an das Gesundheitswesen, aber auch, es geht da ganz stark um Informationen, die bereitgestellt werden und dass auch MedizinerInnen und Pflegepersonal sensibilisiert wird, vor allem für eben das Hitzeproblem, das ja immer größer wird. Und es geht auch in dem Plan darum, dass man schaut, dass es genug Kapazitäten gibt, dass die eben auch aufgestockt werden, wenn eben eine Hitzewelle kommt oder wenn eine Hitzewelle besteht. Also es geht zum Beispiel auch darum, dass Kinderärzte und Ärztinnen sensibilisiert und aktiviert werden, dass sie sich auch auseinandersetzen und auch den Eltern Informationen bereitstellen, dass man eben kleine Kinder besonders schützen muss, wenn es so heiß ist. Und dass auch Personal von Einrichtungen für psychisch kranke Menschen, dass es dort auch Schulungen gibt. Also es gibt auf jeden Fall einiges an Bemühungen. Die Rede ist auch von einer Heatline nennen sie es, also eine Hitze-Hotline für ältere Menschen, wo sie sich dann melden können. Aber im Prinzip ist die Heatline 1450, also die Leute können einfach dort anrufen.
Ja, und was sicherlich über kurz oder lang in solche Pläne und Planungen Eingang finden wird, sind auch die wirklichen Vorkehrungen, wenn die Hitze schon da ist und wenn zum Beispiel Straßenarbeiter oder Müllabfuhrpersonal oder so einfach in Bereiche gehen können, wo sie gekühlt warten können, bis die Temperaturen erträglicher sind und sie dann weiterarbeiten können. Und das wird sicherlich auch Auswirkungen letztlich auf die Gesetzgebung im Arbeitsbereich haben.
Voll, also das ist eher auch Teil von dem Hitzeaktionsplan von Wien. Also da ist vorgesehen, dass es eben cool Spots gibt, wo die Leute dann hin können, aber auch, also nicht nur so klimatisierte Räume, die dann zur Verfügung gestellt werden und beworben werden, sondern auch in Parks quasi Schattenarbeitsplätze oder Schattenbanken, also dass so Bänke aufgestellt wurden. Ob das schon umgesetzt ist, weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall den Plan dazu oder die Intention.
Ja, weil du jetzt schon den Wiener Hitzeschutzplan angesprochen hast, es gibt ja auch seit heuer neu überarbeitet den nationalen Hitzeschutzplan. Da wird ein ganz besonderer Fokus eben auf Information gelegt und auf den Fakt, dass eben Hitze weiterhin ein bisschen unterschätzt wird. Also es gibt neu ausgearbeitete Broschüren und eben ein nationales Hitzetelefon unter der Nummer 0800 880 800.
Was mir auch nicht so bewusst war, bis ich mich ein bisschen informiert habe für diese Podcast-Folge, dass der Unterschied zwischen Umland und Innenstadtbezirk, also der Temperaturunterschied, so groß ist. Also das sind zwischen 10 und 15, je nachdem, wie viele Bäume und so dann da ins Spiel kommen, beziehungsweise wie viel Beton. Also dass das so einen mega Unterschied machen kann an einem heißen Tag. Das hat mich schon auch überrascht, wobei es eigentlich klar ist.
Ja, aber es ist nicht nur tagsüber dieser Unterschied, sondern vor allem auch in der Nacht. In der Nacht wird es in freier Natur viel stärker kühl als in einer Stadt, weil Beton und Asphalt hält einfach die Hitze länger. Das sind wirkliche Hotspots. Da ist die Versuchung natürlich groß. Hotspot, was ist die Lösung für einen Hotspot? Eine Klimaanlage. Und das ist für den Augenblick und für die Betreffenden, die sich die Klimaanlage leisten können, durchaus eine Lösung. Das Ambivalente von solchen Klimaanlagen, dass sie das Problem, das sie lösen sollen, weiter verschärfen. Einerseits wegen des Energieverbrauchs, andererseits wegen der Flüssigkeiten, die in Klimaanlagen drin sind. Die Kältemittel, die sind von Übel teilweise für die Ozonschicht, sind aber auch von Übel, weil sie treibhausaktiv sind und stark aktiv sind. Das heißt, je mehr Klimaanlagen wir haben, desto mehr Erwärmung und Erhitzung haben wir.
Woher weiß ich eigentlich, also außer ich verlasse mich nur auf mein Gefühl, wann es wie heiß ist? Es gibt relativ aktuell eine neue interaktive Karte, gemeinsam vom Complexity Science Hub und der WU, die das Hitzerisiko der einzelnen Bezirke nach einem Schlüssel aufweist. Das hängt eben nicht nur mit den jeweiligen Temperaturen zusammen, die es dort hat, sondern auch mit der Altersstruktur innerhalb des Bezirks. Diese Karte zeigt jetzt eben zum Beispiel, dass in den letzten Jahren, also im Zeitraum von 2018 bis 2023, die Bezirke mit mittlerem und hohem Hitzerisiko schon deutlich zugenommen haben, ganz besonders im Osten Österreichs. Und soll es mit der Erderwärmung so weitergehen wie bisher, dann wäre eben bis 2050 fast jeder Bezirk in Österreich als sehr stark gefährdet einzustufen.
Das heißt, momentan gibt es noch ein paar Ecken, wo man sich
genau, besonders im Westen ist es noch ein bisschen besser.
I can do you one better. Es gibt eine Wärmekarte von Wien, von Meteo Blue heißen die. Das ist quasi nach Kretzel im Prinzip. Also da ist es wirklich ein überlaufendes von grün bis tief orange, wo man halt genau schauen kann, wie heiß es ist in meiner Straße oder so.
Aber woran man sicher nicht vorbeikommen kann, ist die Entsiegelung der Städte.
Darüber werden wir unter anderem nächste Woche sprechen. Da soll sich nämlich alles um die Stadt im Klimawandel drehen und wie Städte in Zukunft anders ausschauen könnten. Und zum Ende dieser Folge gibt's wie immer einen Mutmacher, diesmal von unserem Kollegen Matthias Auer. Yes, yes, yes.
Der Klimawandel macht den Planeten heißer. Lebensbedrohliche Hitzewellen werden häufiger. Aber trotzdem, und das ist die gute Nachricht, sterben in Summe nicht mehr, sondern weniger Menschen daran als früher, sagen die Vereinten Nationen. Der Grund? Menschen sind eben doch lernfähig und schaffen es, sich immer besser auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Ein gutes Beispiel dafür ist Indien. Ein Land, das schon früher erleben musste, was Temperaturen um die 50 Grad bedeuten. Nach einer Hitzewelle 2010, die die Sterblichkeit in der Stadt Ahmedabad um 43% erhöht hat, hat Indien als erstes Land in Asien dort einen Hitzeaktionsplan aufgestellt. Seither warnen die Behörden die Menschen in über 130 Städten und Regionen, wenn die Temperaturen gefährlich hoch werden. Schulen und Büros werden geschlossen, Pflegekräfte wurden geschult, um Hitzeschläge rascher zu erkennen, die Spitäler ausgebaut und Cooling Center eingerichtet. Natürlich wäre es besser, wenn der Anstieg der Temperaturen gestoppt werden könnte. Aber auch Vorsorgemaßnahmen wie diese retten immerhin jedes Jahr tausenden Menschen das Leben.
Yes, 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 yes. Mut. Also ich würde sagen, alles, was Menschenleben rettet, macht Mut, oder?
Ein Mütchen, ja.
Ja, ist schon sehr...
Also es hat mich zuerst ein bisschen runtergezogen. Ja, ich gebe doch zu.
Genau, das wollte ich auch jetzt, so wollte ich es auch sagen. Vielleicht können wir nach diesem, sagen wir, mäßigen Mutmacher noch etwas Positiveres unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, nämlich einen praktischen Hitzetipp. Habt ihr da was?
Also es ist jetzt kein großartiges Geheimnis. Wir haben ja am Anfang der Folge schon drüber geredet, aber ja, ich ziehe im Sommer eigentlich keine synthetischen Materialien an. Ich bewege mich in Leinen und Baumwolle und luftigen Kleidungsstücken und das, finde ich, hilft schon sehr, also mir persönlich zumindest.
Ich habe mal, ist schon lange her, als Praktikantin im Ferialjob einen Hitzetipp bekommen fürs Arbeiten, nämlich tatsächlich kurz die Unterarme unter das kalte, laufende Wasser halten.
Ja, voll.
Wenn man das so irgendwie eine halbe Minute oder so macht, das hat voll den Effekt.
Das mache ich auch, das ist richtig gut.
Milo hat keinen Hitzetipp, weil er liebt die Hitze, ja.
Genau.
Du erfreust dich einfach daran.
Da bist du gar nicht so weit weg von unserem Experten Hans-Peter Hutter.
Es steht und fällt eigentlich mit, dass man alles ein bisschen ruhiger angehen soll. Wenn ich es ruhiger angehe, produzieren meine Muskeln weniger innere Wärme. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Das bedeutet aber, dass ich es ernst nehme. Und dass ich sage, ich bin ein super Typ, kann es alles, mag ja sein, aber trotzdem sich ein bisschen zurücknehmen. Und trotzdem, und das ist das Wichtige, dass man auch Freude hat am Sommer.
Ja, perfektes Schlusswort. Das war's für heute. Links zu den Infos in dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder schreibt uns eure Meinung an podcast@diepresse.com.
Noch mehr Klimageschichten findet ihr auf diepresse.com/klima. Dort gibt's Analysen, Meinungen und Reportagen zum Nachlesen.
Uns gibt's wieder in 2 Wochen. Bis dahin kühl bleiben.